Willkommen zu einer neuen Folge von Good Friends and Great Adventures, der International Ocean Film Tour Stories Podcast. Ich bin euer Host Max von Nitsch und heute haben wir Clemens Feige bei uns zu Gast. Die ein oder anderen haben ihn vielleicht schon mal als Moderator auf einen unserer Tourbühnen gesehen. Und für alle, die es nicht wissen, die International Ocean Film Tour ist das Filmevent für alle, die das Meer lieben. Einzigartige Dokus auf der großen Leinwand und Geschichten von Menschen, die uns inspirieren, aber auch daran erinnern, dass wir die Welt, in der wir leben, schützen müssen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Zurück zu Clemens. Heute hat er keine Zeit mehr zu moderieren, denn er ist Mitgründer von Everwave, einem Unternehmen, das weltweit verschmutzte Gewässer säubert. Startschuss dafür war eine Begegnung auf der Bühne der Tour, von der Clemens in der aktuellen Folge nochmal genauer erzählt. Wie sich sein Leben und das Unternehmen seitdem verändert haben, welche großen Herausforderungen Everwave bei der globalen Müllbeseitigung meistern muss und was es bedeutet, ein Müllsammelboot auf die andere Seite der Welt zu schicken. All das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei uns im Podcast bei Good Friends and Great Adventures. Clemens Feige, schön, dass du heute bei uns bist.
Max, danke für die Einladung. Ich freue mich echt, dabei zu sein.
Sehr, sehr, sehr gerne. Und wir fangen den Podcast immer mit der Frage an, what are you doing?
Also im Moment sitze ich in einem wenig charmanten Hotelzimmer in Singapur. Hier setzen wir Projekte um in Südostasien, um weltweit Müll aus Gewässern zu sammeln. Und das versuche ich voranzutreiben.
Mega spannend. Und bevor wir ganz reinstarten, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
Gerne. Clemens Feigl, mein Name, Geschäftsführer und Mitgründer von Everwave. Bin 37 Jahre alt mittlerweile, komme born and raised am wunderschönen Bodensee und leidenschaftlicher Wassersportler, schon seit ganz vielen Jahren Wellenreiten, um konkret zu sein. Ich angel aber auch gerne. Und das geht natürlich auch in Bayern dann ganz gut. Und ja, bin ein sehr naturverbundener Mensch. Und genau deshalb engagiere ich mich auch in dem Bereich, in dem ich aktuell bin.
Voll, jetzt hast du es gerade schon so gesagt. Wellenreiten, Angeln. Und ich habe mich natürlich gefragt, du kümmerst dich um die Verschmutzung unserer Ozeane und Flüsse. Wasser ist dein Tagesgeschäft. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu erzählen, wie du aufgewachsen bist und wie das Element Wasser, vielleicht auch außerhalb des Bodensees, wie das stattgefunden hat in deinem früheren Leben?
Dadurch, dass ich tatsächlich fußläufig vom Bodensee groß geworden bin, also super privilegiert, sehr behütet, waren wir jeden Tag im See und der See war allgegenwärtig. Was, wie schon gesagt, ein absolutes Privileg ist. Und darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, sehr früh mit meinen Eltern auch viel zu reisen und die Welt zu erkunden. Das heißt auch, die Ozeane zu sehen, große Flüsse zu sehen. Und daher kommt dann auch diese große Verbundenheit, erstmal Kulturen kennenzulernen und dann eben aber auch zu sehen, wo es, ich sag mal, Missstände gibt, die sehr offensichtlich sind. Also jeder, der gerne surft, saß wahrscheinlich schon irgendwo im Wasser und hat sich gewundert, dass da eine Plastikflasche rumschwimmt. Und genau dagegen wollen wir etwas tun.
Voll. Ja, ich glaube, gerade so beim Surfen, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Bodensee unterwegs ist, außer vielleicht irgendwie beim Windsurfen oder beim Wellenreiten, ja wahrscheinlich eher nicht. Da hat man ja auf jeden Fall, also zumindest kenne ich das auch von hier, den einen oder anderen Berührungspunkt, sei es jetzt am Strand mit Plastik oder halt eben im Meer. Und du hast gesagt, du bist am Bodensee aufgewachsen. Magst du uns ein bisschen noch mitnehmen, was danach passiert ist? Also Studium, dein erster Job, du bist ja Moderator, bist du ja wahrscheinlich, glaube ich, immer noch. Vielleicht kannst du uns mal da ein bisschen abholen, wie das Ganze angefangen hat und dann auch, wie so ein bisschen ja der Wandel zustande gekommen ist.
Also neben der Leidenschaft für, ich sag jetzt mal, Kulturen und generell die Welt einfach zu erkunden, habe ich auch früher in die Wiege gelegt bekommen, dass Sport ein ganz zentraler Bestandteil meines Lebens ist. Ich spiele immer noch aktiv Tennis, habe Fußball gespielt als Kind. Und daraus hat sich ergeben, dass ich dann auch Sport studiert hatte an der TU in München. Bin dann also nach München gegangen zum Studieren, auch wegen des mittelmäßig guten Abiturs natürlich. Und Sport hatte damals in Anführungszeichen nur die Hürde einer Aufnahmeprüfung und nicht des Notenschnittes, was ich gar nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt, weil es sehr spezifisch ist, um in einem bestimmten Bereich gut zu sein. Nichtsdestotrotz habe ich dann Sportwissenschaften studiert und wollte eigentlich immer was mit Kindern machen, Kinderreha, und habe auch viel Praktika gemacht und habe dann festgestellt, dass es da sehr schwierig ist, ein gesunden Lebensstandard oder das, was ich mir erfüllen wollte als erwachsener Mensch, mir über den Berufszweig zu erfüllen. Auch die Möglichkeit, viel zu reisen, meiner potenziellen Familie die Möglichkeit zu eröffnen, die ich früher hatte. Und dann hat sich dieser Sport-Reha-Bereich also eher erübrigt. Und was ich eben in dem Bereich noch ganz gut konnte, war labern. Und dann hat mich der Bereich Medienkommunikationswissenschaften interessiert, mit Sportbezug. Hab ein Diplom gemacht und habe im Anschluss ein Volontariat beim Radio gemacht, in der Zeit des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Garmisch-Partenkirchen, was sensationell spannend war, ganz nah dran an so einem großpolitischen Ereignis. Und bin dann auch unter anderem über die Ocean Film Tour oder Moving Adventures Medien, besser gesagt, eher ja, durch einen Zufall dazu gekommen, auch Veranstaltungen zu moderieren. Und wurde da ins kalte Wasser geworfen, sage ich mal, von Daniel, der damals offensichtlich irgendwas in mir gesehen hat, was ganz gut auf eine Bühne passt. Und das hat mich dann auch, habe ich sehr viele Jahre gemacht, habe mich dann weitergebildet, war in einer Agentur unter Vertrag, also professionalisiert, auch Fernsehen gemacht, auf großen Bühnen gestanden. Und das ist auch was ich immer noch cool finde, aber die Zeit lässt es nicht mehr zu, dass ich das häufig mache. Es ist einfach so und es ist auch okay so. Jetzt stehe ich auf Bühnen und spreche über Everwave, was für mich noch erfüllender ist am Ende.
Das glaube ich total. Also für diejenigen, die es nicht wissen, du warst, glaube ich, oder bist, ich weiß nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, aber warst auf jeden Fall über 10 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei der International Ocean Film Tour als Moderator. Und letzte Woche habe ich Peter Hammarstedt interviewt, Director of Global Campaigns. Ah, ja. Na, guck mal.
Ja, ja. Bei der ersten Sea Shepherd, wie hieß der erste Sea Shepherd Film? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Chasing the Thunder.
Ja, genau. Da habe ich auch moderiert, das ist, weiß ich nicht, 3-4 Jahre her. Guter Typ, das war in Zürich. Mega angenehmer Typ.
Ah,
die haben wirklich was zu erzählen. Und machen einen richtig, richtig großartigen Job.
Auf jeden Fall. Jetzt war er wieder da in der letzten Volume mit Return to Antarctica. Und ich habe ihm natürlich trotzdem die Frage gestellt, wie das Ganze damals bei ihm angefangen hat. Und er hat von diesem einen super prägnanten Moment erzählt, wo er das Bild gesehen hat, wie ein toter Wal hochgezogen wird auf den Trawler. Und das hat quasi maßgeblich sein ganzes Leben, sage ich jetzt mal, auf den Kopf gestellt und verändert. Und so ein bisschen auch einfach, ja, was in ihm losgetreten, was ihn, so wie er auch gesagt hat, wahrscheinlich sein Leben lang nicht mehr loslassen wird. Und ich habe mich gefragt, es gab ja dann diese Situation auch auf der Ocean Film Tour, wo es diesen einen Film gab, den du gesehen hast mit einem anschließenden Interview. War das ein ähnlicher Eureka-Moment für dich, der dann in dem Moment, ohne dass du es vielleicht wusstest, ja, so ein bisschen schicksalsmäßig da passiert ist und dann im Nachgang jetzt dein Leben, sag ich mal, vielleicht dann doch in eine andere Richtung gelenkt hat?
Ob es jetzt Schicksal ist, ich glaube dran, dass man als Mensch gewisse Chancen bekommt. Entweder man sieht sie oder man sieht sie nicht. Man nimmt sie wahr oder man nimmt sie nicht wahr. Am Ende geht es darum, dass man die Chance dann nutzt und mit einer gewissen Form von Commitment reingeht. Was aber stimmt, oder um die Antwort ein bisschen weiter auszuholen. Also, wie gesagt, als Surfer viel Wasserbezug, es gibt einen Missstand, da brauche ich keinen Doktor dafür, um festzustellen, dass es zu viel Müll in der Umwelt gibt. Und das hat mich schon immer beschäftigt. Und was du angesprochen hast, die Veranstaltung auf der Ocean Film Tour, war die Situation, ich war Moderator und Marcella Hansch damals war zu Gast, das war 2017, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Hieß der Plastic Ocean?
Genau.
Ja, genau.
Richtig.
Und ich habe sie danach interviewt. 5 Minuten, 3 Fragen. Und Marcella hatte damals die Vision eines, das Projekt hieß Pacific Garbage Screening, einer großen Müllplattform im Great Pacific Garbage Patch. Und sie hat mit so einer Euphorie davon gesprochen, etwas gegen diesen Missstand zu tun, dass ich mir dachte, ja, also Plattform auf dem offenen Meer hört sich schwierig an, also ist sehr weit weg, es ist eine Vision, die wichtig ist, aber generell etwas zu tun und meine Zeit und was ich bin und was mich ausmacht, dafür zu nutzen, gegen diesen Missstand was zu tun, fand ich toll. Wir haben uns direkt nach der Veranstaltung zusammengesetzt, eine Spezi getrunken und am nächsten Morgen hatte ich meine E-Mail-Adresse. Und so ging das dann peu à peu los. Ich habe, die Situation damals war folgende, dass sie eine junge Frau mit einer großen Vision und ein globales Problem. Alle Medien sind drauf abgegangen, es war super attraktiv, von TV-Studio zu TV-Studio. Und durch meine Medienexpertise haben wir uns dann zusammengesetzt und ich habe gesagt, pass auf, wenn wir wollen, dass daraus was Langlebigeres wird, dann müssen wir Botschaften setzen. Und dann reicht es eben nicht, in ein TV-Studio zu gehen und zu sagen, wir wollen was machen, sondern wir konkret werden. Was ist der Plan? Wo wollen wir hin? Wie soll sich die Organisation entwickeln und so weiter? Und dann habe ich mehr und mehr versucht, mich einzubringen über die Zeit. Das Projekt ist gewachsen und ja, verrückt, wo es jetzt ist. Wir sind global im Einsatz. Wir stellen weltweit Menschen an. Ich sitze in Singapur und unterhalte mich mit dir. Da waren wir auf der Bühne in, ich glaube, es war in Köln, ganz, ganz weit weg davon. Und es war auch sehr, sehr viel Zeit, Schweiß, Tränen, Energie notwendig, um dahin zu kommen.
Das glaube ich sofort. Vielleicht, du hast eben schon gesagt, das Projekt hatte vorher einen anderen Namen. Jetzt Everwait. Ja. Vielleicht magst du einmal kurz noch so den Wandel vielleicht davon erzählen. Ist das direkt passiert mit dem Moment an, wo du, sage ich mal, gesagt hast, ich würde gerne Teil davon sein. Wie kriegen wir das zusammen hin? Ist das was, was dann quasi so im Laufe der Jahre entstanden ist? Und vielleicht kannst du einmal grundsätzlich erklären, was jetzt aktuell eure Mission ist.
Mhm. Also witzigerweise kam ich zu Pacific Garbage Cleaning. Da gab es eben schon ein gewisses Brandstanding, sage ich mal. Also der Begriff Pacific Garbage Cleaning hatte eine gewisse Relevanz in dem Bereich. Und ich war gegen die Umbenennung, weil ich gesagt habe, aus Markengesichtspunkten ist es eine große Challenge für ein junges Unternehmen oder damals noch in der Vereinsstruktur, jetzt in einem Unternehmen, es ist ein großes Risiko, so eine Umbenennung einzugehen, ohne Kapital, ohne Marketingbudget und so weiter. Und ich wurde zum Glück überzeugt und der Auslöser war, dass wir damals 2018 das Unternehmen gegründet haben und uns ganz klar auf die Flüsse fokussiert haben, weil die Flüsse für über 80% des eingetragenen Plastiks verantwortlich sind. Damals gab es eine Studie, 10 Flüsse für über 80%. Und wir haben uns gedacht, ja, mein Gott, 10 Flüsse hört sich nach einer Fallzahl an, das ist möglich. Inzwischen weiß man, das sind über 1000, aber es ist immer noch nicht unrealistisch, sage ich mal. Dann haben wir den Fokus geschiftet von Pacific auf Flüsse. Wir haben einen, ich würde sagen, fast einmaligen, holistischen, ganzheitlichen Ansatz kreiert, der immer wieder das Bild eines Kreislaufs oder das Schließen des Kreislaufs als Ziel hatte. Des Müllkreislaufs in unserem Fall. Und da kam dann die Idee, das haben wir nicht allein gemacht, sondern auch mit Agentur zusammen, die uns da beraten hat, das eine immer wiederkehrende Welle zu symbolisieren. Everwave. Immer wieder brechend. Viel Energie, viel positive Energie, Bewegung und natürlich trotzdem noch der Meerbezug, weil am Ende geht es um den Schutz der Ozeane.
Auf jeden Fall. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, Great Pacific Garbage Patch. Einmal, kannst du das einmal einordnen, was das genau ist und welche Dimensionen das Ganze ungefähr hat für diejenigen, die das noch nie gehört haben?
Aktuell müsste ich nochmal reinschauen, wie die Größe ist. Es gibt, gab Studien, dass es ungefähr die Größe, glaube ich, von Mitteleuropa hat. Es ist ein Müllstrudel mitten im Pazifik. Es gibt 5 von diesen Strudeln weltweit in unterschiedlichen Größen. Und das sammelt sich aufgrund von Strömungsverhalten da an. Also der Plastikmüll ist teilweise jahrelang schon im Wasser, in den Ökosystemen. Interessanterweise, und das war auch ein Grund, warum wir uns auf die Flüsse fokussiert haben, sinkt ein Großteil bis dahin aber schon ab. Also das, was wir da sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs, quasi des eingetragenen Mülls.
Verrückt.
Und die Idee war dann eben zu sagen, okay, was sind denn die Eintragsphase? Wo können wir effizient, kostengünstig und vor allem auch näher am Menschen Impact erzielen und zu sammeln? Weil was ja auch super oder eine große Herausforderung ist, ist, der Great Pacific Garbage Patch ist so weit weg, dass wir immer wieder sagen können als Menschen oder als Gesellschaft, naja, was betrifft mich der Müll auf dem Pazifik? Aber was betrifft mich der Müll in München oder was betrifft mich der Müll in Bangkok oder in Thailand oder in Kambodscha? Egal. Das ist schon sehr, sehr nah an einem selber. Und dann ist der Antrieb, etwas zu verändern, sowohl für Sponsoren als auch für uns gesellschaftlich viel, viel größer.
Ja, voll. Ich glaube, das ist immer so, dass das Hauptthema, habe ich das Gefühl, dass egal, ob es jetzt Umweltschutz ist und es um vielleicht wie bei Sea Shepherd eher so um das Schützen von Arten und Artenvielfalt geht oder jetzt bei euch oder wie bei euch um den Müll. Ich habe, solange es nicht persönlich ist, solange der Müll nicht vor der eigenen Haustür angeschwemmt wird, habe ich das Gefühl, ist es irgendwie relativ schwierig. Und ich bin vor so ungefähr 2,5 Jahren nach Frankreich gezogen, nach Richtung Ossegor, an die Atlantikküste, auch des Surfens wegen. Und ich kannte natürlich schon von dem ein oder anderen Wintertrip die Zustände der Strände, sag ich mal in den Wintermonaten, wo auch immer mit viel Strömung, mit viel Energie ganz viel Müll angewaschen wird. Allerdings war mir nicht bewusst, welche Ausmaße das Ganze wirklich hatte. Ich habe in der letzten Folge schon erzählt, dass neben vielen toten Delfinen und auch einem toten Wal, der hier am Strand lag, das Ausmaß des Mülls unvorstellbar ist. Und ich hatte das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass es, glaube ich, für viele Urlaubmachende, die dann hierher kommen, gar nicht so richtig klar ist. Weil man kommt hierher und bevor man hierher kommt, bevor die Saison losgeht, sind dann, weiß ich nicht, wie viele hunderte Traktoren an der ganzen Küste unterwegs mit so großen Sieben, machen das alles grob weg und man hört trotzdem immer noch mal hier und da, oh, ist aber schon viel Müll, der hier am Strand liegt. Und ich denke mir jedes Mal so, ja, boah, wenn ihr mal im Winter hier wärt oder im Frühjahr nach dem Winter, dann sähe die Geschichte schon ganz anders aus. Und ich glaube, dass den meisten vielleicht da draußen auch nicht klar ist, dass es halt nicht einfach ein Problem ist, was nur jetzt vor der Küste Afrikas vielleicht stattfindet oder in Asien oder im Great Pacific Garbage Patch, sondern eben, wie du gesagt hast, dass auch wir, glaube ich, eine globale Verantwortung dafür tragen, was halt mit unserem Müll passiert. Und du hast eben gesagt, dass ihr einen ganzheitlichen Ansatz fahrt. Das heißt, ihr habt diesen, ich sag mal, Bildungsauftrag, ihr habt das Ziel des Zirkulären. Kannst du uns da mal sagen oder mal kurz einen Einblick geben, wie das genau aussieht und warum uns das alle betrifft?
Also ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, weil du das, was du gesagt hast, teile ich zu 100%. Man darf auch nicht vergessen, das Mittelmeer ist hoch verschmutzt, hochgradig verschmutzt, kam gerade erst eine neue Studie raus. Das sind unglaubliche Mengen, die beispielsweise über den Balkan, über die Donau, über die Drina in Albanien ins Mittelmeer eingeleitet werden. Und je mehr es wird, desto mehr werden Menschen konfrontiert. Also ich glaube nicht, dass jemand in Kroatien oder in Italien noch Urlaub machen kann, ohne Müll zu sehen. Ob es jetzt Mikro- oder Makroplastik ist, also ob da eine Flasche liegt oder kleinteiliges Plastik. Man muss die Augen aufmachen und dann sieht man es und dann wird man es wahrnehmen. Und worin wir gut sind, als, da kommen wir zum Stichwort Verantwortung, als sehr stark konsumierende Gesellschaft, ist dann zu sagen, naja, aber wir haben ja die Müllabfuhr. Bei uns ist, und wir sind Recycling-Weltmeister in Deutschland. Also das Problem betrifft uns nicht. Und das geht halt einfach nur, weil wir sehr viel Müll exportieren, in strukturschwache Regionen wie Malaysia, die Türkei. Es war früher mal China, die haben aber irgendwann gesagt, bei ihnen wird kein Plastik mehr importiert oder kein Plastikmüll. Und dann wurden sich andere Länder als Abnehmer gesucht. Und das sind eben die Gründe, warum das Problem bei uns nicht so offensichtlich ist. Und das muss man sich auch immer wieder klar machen. Was konsumiert wird, endet auch irgendwo. Ob es jetzt in der Verbrennung endet, im Recycling oder schlimmstenfalls im Fluss in Malaysia. Das können wir dann nicht mehr beeinflussen. Was wir allerdings beeinflussen können, ist den Konsum. Und deswegen ist es so wichtig, da auch immer wieder darauf hinzuweisen. Und das ist auch die Brücke zu dem, was du gerade angesprochen hast. Wir versuchen als Everwave eben auch als Marke und mit unseren namhaften Partnern, unter anderem auch eben der Ocean Film Tour, zu sensibilisieren für einen nachhaltigeren Konsum, für Awareness im Bereich Recycling, also für welches Produkt entscheidest du dich als Käuferin und Käufer. Das ist ein Bestandteil dessen, was wir machen. Gleichzeitig ist der Kern dessen, was wir machen, auf den Flüssen weltweit Technologien einzusetzen, um Müll zu sammeln. Darum geht es am Ende, die gesammelte Menge Müll und darüber hinaus in den Regionen, in denen wir arbeiten, Infrastruktur aufzubauen, beispielsweise in Kambodscha, eigene Sortier- und Recyclinganlagen, also Geld zu investieren in den Regionen, um den Kreislauf so gut es geht wieder zu schließen und sicherzustellen, dass der Müll nicht wieder in der Umwelt landet. Und das ist der Kern dessen, was wir machen. Wir haben auch schon vereinzelt Bildungsprojekte gemacht, Da gibt es aber Organisationen, die das besser können als wir, würde ich jetzt sagen. Und wir sind mit dem Fokus des Sammelns und des Recyclens auch schon gut ausgelastet, sage ich mal, als junge Unternehmung. Da holen wir uns dann lieber Expertise dazu, wenn wir die Möglichkeit haben, und machen Kooperation. Ist eh viel besser, als alles selbst machen zu wollen.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast es eben so gesagt, ja, ihr sammelt den Müll in den Flüssen. Kannst du uns mal vielleicht mitnehmen, wie so ein Projekt beispielsweise in Malaysia abläuft und wie das genau alles eingesammelt wird? Und vor allen Dingen natürlich auch, du hast eben kurz gesagt, es wird wieder recycelt. Ich kann mir vorstellen, dass anders als im Meer, wo Plastik ja häufig durch die ganzen Salze und Witterung sich fast vollständig zersetzt und dann hat man ja dieses Mikroplastikproblem, dass es in den Flüssen vielleicht ein bisschen anders aussieht.
Ja. Also wir sind noch nicht in Malaysia, ist auf jeden Fall ein Zielland. Aktuell arbeiten wir in Kambodscha, in Thailand, in Bosnien und in Albanien. Und meistens ist es so, dass es in den Regionen häufig schon Menschen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also lokal ansässige NGOs, Einzelpersonen, die sehr stark intrinsisch motiviert sind, etwas an der Situation zu verbessern. So war es beispielsweise auch in Kambodscha. Und die Person hat uns dann kontaktiert und hat gesagt, hey, pass mal auf, ich habe euer Boot gesehen oder eure Technologie, die ihr da und da eingesetzt habt. Könnt ihr es möglich machen, es hierher zu bringen? Weil wir, sage ich mal, in den Möglichkeiten, die wir lokal haben, aktuell limitiert sind. Händisches, du kennst es ja, du machst ein Beach Cleanup und am Tag drauf ist die gleiche Menge Müll da. Und der Effekt, wenn du dann mit einem Boot, mit einer gewissen Professionalität das Ganze angehst, ist einfach deutlich größer. Dass da trotzdem wieder Müll hinkommt, ist logisch, aber man kriegt einfach deutlich mehr raus mit dem ähnlichen Einsatz. Und wenn wir so eine Anfrage bekommen, dann schauen wir uns die sehr genau an, ob der Fluss für uns spannend ist oder die Region. Dann besuchen wir die Leute meistens, schauen uns an, was gibt's denn für Infrastruktur? Gibt's schon Recycling-Infrastruktur? Wie viel müssten wir investieren? Lernen alle Leute kennen, weil das muss man auch verstehen. In vielen Regionen, in denen wir arbeiten, hat das noch nie jemand vorher gemacht. Und wir haben kein Netzwerk, wir kennen die Kultur nicht, wir kennen die politischen Gegebenheiten nicht. Das heißt, es steht und fällt am Ende eigentlich alles mit dem lokalen Kontakt. Wenn der dann oder wenn wir über diesen Kontakt dann ein gutes Netzwerk aufbauen, eine gewisse Reputation aufbauen, dann werden wir auch erfolgreich sein. Und da muss ich sagen, hatten wir bis auf in einem Fall bisher immer Glück mit der Auswahl unserer Projekte und dann auch dem, ich sag jetzt mal, dem Vertrauen in die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil was natürlich schon offensichtlich ist, ist, dass wir eigentlich die Situation verbessern wollen in den Ländern. Also die Leute haben alle Bock auf das, was wir mitbringen und das, was wir machen und freuen sich auch sowohl Politik als auch die lokale Bevölkerung, dass es Veränderungen gibt und dass da sich jemand drum kümmert, gemeinsam mit dem lokalen Partner. Aber das ist immer der erste Schritt. Gutes Netzwerk vor Ort aufbauen und dann Vollgas geben.
Und du hast eben, oder du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ihr dann da mit einem Boot ankommt. Ja. Kannst du das vielleicht mal beschreiben, weil ich mir auch vorstelle, dass jetzt nicht so super einfach ist, das Boot oder die Boote, ich weiß nicht, ob ihr da mehrere habt, um die halbe Welt zu schiffen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Auswahl der Partner extrem wichtig ist, weil man nicht mal eben von hier nach Kambodscha ins Mekong-Delta das Boot rüberfährt, sondern es wird wahrscheinlich dann auch per Seefracht oder so rüber transportiert.
Genau, deswegen ist das Risiko, diese Risikoeinschätzung, machen wir ein Projekt dort, auch super relevant für uns. Also inzwischen haben wir 3 Boote. Als wir Kambodscha gestartet haben, vor 2,5 Jahren, war es unser einziges Boot. Das heißt, das Risiko war, schicken wir das da runter, funktioniert das? Oder schicken wir es runter und es funktioniert nicht? Und was macht dann Everwave? Also können wir das Risiko tragen? Die Entscheidungen, sage ich mal, werden leichter, weil wir das Risiko verteilen können. Nichtsdestotrotz muss es sehr wohl gut überlegt sein. Und was du angesprochen hast, ist, ja, wir haben dann ein Boot, wir gucken uns das Projekt an und wir haben erfreulicherweise Kühne und Nagel als Logistikpartner, die komplette Logistik unserer Boote weltweit für uns machen, übernehmen, auch die Kosten dafür. Das war gerade in Corona-Zeiten super wichtig, weil Logistikpreise enorm hoch waren, auch immer noch sind, aber damals war es noch herausfordernder. Und ja, so wird das dann am Ende entschieden, wo wir hingehen.
Und dieses Boot, wie kann man sich das vorstellen? Ist es dann so, dass da irgendwie ein großes Sieb vorne dran ist? Werden da Sachen anders rausgefischt? Kannst du da mal versuchen, das so ein bisschen zu beschreiben für unsere Zuhörenden?
Am besten stellt man sich vor wie einen fahrenden Rasenmäher. Man hat quasi ein Boot, 12 Meter lang, 3,5 Meter breit ungefähr. Zwei Förderbänder, eins vorne höhenverstellbar, das andere ist fixiert. Und man fährt wie mit so einem Schlund in den Müllstrudel rein und dann transportiert das Förderband den Müll nach oben. Ladekapazität ungefähr 1 Tonne. Und das ist auch keine Eigenentwicklung von Everwave, sondern wir haben gesehen, dass diese schwimmenden Rasenmäher das tun. Also die sind eigentlich dafür da, Wasserhyazinthen und Wasserbewuchs zu schneiden, beispielsweise auf dem Bodensee oder in den Niederlanden, in den Kanälen. Und wir haben das gesehen und haben den Bootsbauer kontaktiert 2020 und haben uns zusammengesetzt und gesagt, das könnte man eigentlich auch zum Müllsammeln benutzen. Und dann haben wir ein paar Anpassungen gemacht, haben das Thema Datenerkennung mit inkludiert. Und die Boote sind hocheffizient, erfüllen ihren Zweck, sind super robust. Das heißt, sie können auch lokal gewartet werden. Wenn irgendwas kaputt geht, dann ist es ein Dieselmotor. Ich kann sie also auch lokal aufladen. Wir hören immer wieder die Frage, wie sieht es mit Elektromotoren aus? Und da ist die Antwort relativ einfach. Wenn ich keine Ladeinfrastruktur habe, brauche ich auch keinen Elektromotor. Und in Kambodscha auf dem Mekong ist das immer noch herausfordernd. So kann man sich die Boote vorstellen. Also es ist wirklich kein Hightech. Es ist sehr funktional und sehr effizient in dem, was wir da machen.
Ich glaube auch, das ist halt das, worauf es am Ende ankommt, dass es möglichst effizient funktioniert. Und du hast das jetzt gerade schon so 2-3 Mal gesagt im Mekong. Ich war selber im Mekong-Delta, allerdings in Vietnam. Mhm. Und wenn, so wie ich das da erlebt habe, gibt es da an verschiedensten Stellen einfach relativ wenig Infrastruktur. Das heißt, es gibt gar nicht so richtig die Gegebenheit, glaube ich, häufig Müll, so wie wir das nach westlichem Standard kennen, artgerecht, sage ich jetzt mal, zu entsorgen. Geschweige also Mülltrennung und solche Geschichten. Man sieht es dann häufig, dass Sachen entweder einfach irgendwo hingeworfen werden oder es wird halt einfach direkt verbrannt. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch die ein oder andere Herausforderung mit sich bringt, wenn man in so eine Region kommt und sagt, so wir packen das ganze Thema jetzt an. Das ist natürlich die NGO, das sind die Lokalen, die da Lust drauf haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es wahrscheinlich auch wirklich dann doch noch die ein oder andere Herausforderung gibt, wenn man dort vor Ort ist. Oder ist es so, dass die komplette Community einfach dann geschlossen dahinter steht, wenn ihr dort ankommt?
Also, wie schon gesagt, wir haben erst einmal negative Erfahrungen gemacht mit einem Partner und das nicht in Südostasien, sondern in Bosnien. Und ich würde auch sagen, also die Projekte haben jede Menge Herausforderungen. Die Herausforderung ist aber ganz, ganz selten, dass wir nicht willkommen sind. Hatten wir noch nicht tatsächlich. Und es ist auch eher so, dass die Boote ein super starker Kommunikator sind. Also das Boot ist dann beispielsweise in Stausee in Albanien. Dann wird der Hotelbetreiber zum Beispiel darauf aufmerksam, ruft seinen Kumpel an, der ist möglicherweise befreundet mit der Bürgermeisterin. Dann kommt die am nächsten Tag vorbei und meistens ist es so, dass dann irgendwann, ist total witzig, dann steht dann irgendwann der Umweltminister oder die Umweltministerin neben dem Boot unangekündigt und sagt, cool, dass ihr, was ihr da macht, können wir irgendwie unterstützen. Und also der Zuspruch vor Ort, das ist auch wirklich cool zu sehen. Und was wir dann natürlich machen wollen, ist, dass im Idealfall nicht wir diesen Zuspruch ernten, sondern die Organisation vor Ort ins Rampenlicht stellen und sagen, wir sind hier, weil die Person uns gefragt hat, ob wir zusammen was machen können, was starten können. Weil das hat für uns dann am Ende auch die viel größere Relevanz, dass die Person lokal oder die Organisation lokal gesehen wird. Ein Kommentar noch, zum Thema Müllabfuhr. Auch das teile ich 100%. Es gibt in ganz, ganz vielen Regionen, in denen wir arbeiten oder generell auf der Welt keine Waste-Management-Strukturen. Das fängt nicht mal an mit der Mülltonne oder dem Abholen des Mülls. Das ist ja schon luxuriös, muss man sagen. Also das muss man sich mal vorstellen. Wir sind in Mitteleuropa gewohnt, dass wir den Müll in eine Tonne werfen und dann wird der möglichst früh morgens abgeholt, damit es auch noch möglichst wenig Leute mitbekommen. Also klar, auch damit keine Verkehrsprobleme entstehen. Aber es hat ja einen Grund, warum die Müllabfuhr um 6.30 Uhr kommt und nicht um 13 Uhr, weil Geruch, Müll ist undankbar, ist einfach nicht schön. Und wo es schon anfängt, ist großgedachte Müllmanagementstrukturen. Also wo kommt denn das Ganze hin? Das kommt auf die Deponie. Die Deponie ist aber ungesichert. Da gibt es keine Zäune außenrum. Es ist einfach nur ein Loch. Leute schmeißen ihr Zeug rein, es wird zugeschüttet oder eben nicht zugeschüttet. Und dann gräbt man das nächste Loch. Also es ist wirklich super, super basic, wo wir da anfangen und deswegen dann auch Geld investieren und sagen, okay, lass uns doch das erste Mal in einem Land anfangen, Müll wirklich zu sortieren. Dann gucken wir, was gibt's denn für einen Müll. Mhm. Dann schauen wir, ob es national oder international möglicherweise doch Abnehmer gibt. Also sehr, sehr viel Basic Work, die so weit von dem entfernt ist, welchen Standard wir in Mitteleuropa haben, ist nicht vergleichbar. Und deswegen finde ich den Vorwurf dann auch auf die Leute vor Ort oder die Gesellschaft vor Ort super falsch platziert. Weil wo würdest du deinen Müll hinschmeißen oder ich meinen Müll hinschmeißen, wenn nicht einmal die Woche die Müllabfuhr kommen würde? Ich würde ihn wahrscheinlich nicht bei mir im Wohnzimmer lagern. Und genau das ist die Option der Menschen. Zu Hause abstellen oder in den Fluss oder eben in den Garten werfen. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, dass es ein absolutes Luxus oder auch ein Privileg ist, was wir hier haben.
Komplett, da bin ich bei dir. Ich habe das auch an vielen Stellen erlebt, nicht nur in Südostasien, auch in Kenia, wo ich mal mehrere Monate an der Schule gearbeitet habe, wo es einfach ganz normal war, dass am Ende eines Schultages der Müll, sag ich mal, auf dem Schulhof zusammengetragen wurde und dann wurde das angezündet und dann wurde das verbrannt. Das war halt so, wie das da ablief, dass es für einen zu Beginn erstmal schwer greifbar, was da passiert. Auf der anderen Seite stellt man sich natürlich die Frage, was ist die Alternative? Und die gibt es halt eben häufig nicht. Was ich eben viel mehr meinte mit Herausforderungen, vielleicht noch nicht jetzt eben, dass die Leute euch nicht mit offenen Armen empfangen, sondern ihr kommt da hin und dann kommt ja irgendwann der Zeitpunkt, wo ihr, ich sag mal, mehr oder weniger fertig seid, nehme ich an, wo das Boot dann da auch wieder wegkommt. Oder bleibt das Boot, wenn ihr euch einmal dafür entschieden habt, dann immer da? Weil mein Gedanke war, was passiert danach, wenn eben nicht die nötige Infrastruktur vielleicht gebaut werden kann? Dann verfällt man ja vielleicht doch wieder in alte Muster. Und ich kenne das aus Bali, wo dann häufig gesagt wird, ja, aber wir können ja nicht anders. Dann wird ja einmal der Fluss sauber gemacht und dann ist die Organisation weg und dann fängt das Spiel wieder von vorne an.
Das muss man auch historisch trennen. Also Everwave hat angefangen mit Kurzzeiteinsätzen. Also beispielsweise, das war auch Corona-bedingt, wir hatten Reiserestriktionen, wir hatten ein Boot, wir mussten irgendwas damit anfangen. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt auch vermüllte Orte in Europa. Damals war es die Slowakei. Da gab es einen Stausee, den haben wir aufgeräumt, 70 Tonnen rausgeholt. Im nächsten Jahr war der Stausee wieder voll. Also die Situation, dass man wiederkommen muss, die besteht immer und die besteht vor allem auch natürlich an einem Fluss, weil der Fluss hat Strömung. Gerade der Mekong fließt durch ganz, ganz viele Länder und somit wird es in Kambodscha, zumindest in der Zeit, in der wir wahrscheinlich dort aufräumen, immer wieder Müll geben. Und das Boot hat deswegen auch seinen Sinn. Und genau aus dem Grund haben wir uns eben auch entwickelt von einem, ich sage jetzt mal, Kurzzeiteinsatz-Unternehmen hin zu einem Projektentwickler vor Ort. Weil wir eben genau das, was du gerade beschrieben hast, unbedingt vermeiden wollten. Wir wollten vermeiden, dass wir 3 Wochen hinfahren, cooles Marketingmaterial machen, in Deutschland dafür Lob bekommen und 4 Wochen später sieht es wieder so aus. Sondern wir wollen wirklich langfristig Impact erzielen. Und da geht es auch gar nicht nur ums Müllsammeln, es geht auch um einen ganz starken sozialen Aspekt. Also wir schaffen lokale Arbeitsplätze. In Kambodscha arbeiten 20 Menschen für uns im Projekt, die möglicherweise eben in einer anderen Situation, also es geht jetzt vom lokalen ProjektmanagerInnen über Boat Operator bis hin zur Sortiererin. Das sind keine Jobs, für die muss man einen Doktortitel haben, aber sie schaffen einfach einen super starken sozialen Mehrwert. Und das ist das, was wir am Ende auch erreichen wollten. Langfristig oder wollen langfristig Impact, tagtäglich Veränderungen. Und das, was du beschrieben hast, dieses, die Menschen verändern sich nicht, das sehen wir zum Beispiel. Das halte ich für nicht richtig oder zumindest in meiner Betrachtung nicht richtig. Weil wenn du immer wieder beispielsweise das Boot vor deiner Haustür hast und das fährt da rum, dann haben wir schon den Eindruck, dass die Menschen sich zweimal überlegen, ob sie da jetzt den Müllbeutel direkt, nachdem das Boot durchgefahren ist, wieder reinschmeißen. Weil es entsteht eher sowas wie ein ja, die Menschen schauen eher drauf, wer verhält sich denn dann falsch und wirft weiterhin Müll ins Wasser. Weil sie freuen sich ja, dass die Situation verbessert ist. Also wer freut sich nicht über einen sauberen Stausee oder einen sauberen Fluss? Ist für alle besser und damit wird dann auch die, ich sage jetzt mal, die Aufmerksamkeit, das zu erhalten, deutlich geschärft. Klar, es gibt immer noch keine Waste-Management-Strukturen oder schlechte und die, wir müssen, es ist ein Prozess, aber ja, Schritt für Schritt, immer Schritt für Schritt.
Okay, mir war das noch nicht so ganz bewusst und deswegen war mir das so wichtig, das irgendwie nochmal zu verstehen. Das heißt, die Projekte, die jetzt da großflächig anlaufen, das Boot bleibt jetzt erstmal vor Ort, das ist vor Ort und wenn jetzt, sage ich mal, ein anderes Land hinzukommt, dann würde im besten Fall, wenn das dann eben funktioniert, ein neues Board, Boot dorthin gebracht
genau
werden.
Genau so ist es. Sonst wäre auch der logistische Aufwand zu groß. Es ist tatsächlich einfach ein zeitliches und finanzielles Investment in einen Standort. Das darf, weil wir sind ja wirtschaftlich denken, sonst gäbe es uns schon seit ein paar Jahren nicht. Das heißt, das, was wir gehen mit einer gewissen Erwartungshaltung an das Projekt und bei uns ist ein Projekt nur sinnvoll, wenn es eine gewisse Menge an Müll am Ende auch sammelt. Und genau über so einen langen Zeitraum müssen wir dann auch dort bleiben. Wir werden effizienter, wir werden besser in dem, was wir machen. Das heißt, wir können auch möglicherweise von den Kosten pro gesammeltem Kilo runtergehen. Da denken wir nicht anders wie jedes andere Unternehmen. Also Effizienzen heben und einfach besser werden in dem, was wir machen. Und deswegen ist diese Langfristigkeit auch so elementar tatsächlich.
Du hast am Anfang gesagt, das war mal die Sprache von irgendwie 10 großen Flüssen, jetzt ist es eine Zahl wie 1000. Heißt das, im Bestfall, sage ich jetzt mal, gibt es vielleicht am Ende 1000 Strukturen, 1000 laufende Projekte, ich nehme mal an, 1000 ist eine sehr große Zahl, wo das ganze Thema angegriffen wird und ist es dann doch manchmal vielleicht eine Zahl, wo man sagt, boah, puh, wo fange ich denn jetzt an? Beziehungsweise wie läuft dann der Entscheidungsprozess ab? Ich weiß nicht, ob es ein Ranking gibt, so die 50 schmutzigsten Flüsse der Welt.
Ja, gibt es. Es gibt die 10 schmutzigsten Flüsse der Welt, sowas gibt's. Ich glaube, 8 von denen befinden sich tatsächlich auch in Südostasien. Das heißt, wir sind vom regionalen Fokus auch relativ klar, Indonesien, Malaysia, Vietnam und so weiter. Also es sind alles Länder, in denen wir potenziell wachsen können. Also Everwave alleine wird das Problem nicht lösen. Es gibt andere tolle Organisationen, die auch Müll aus Gewässern sammeln oder Organisationen, die schon an Land sammeln. Das ist super wichtig, dass es da eine Community gibt, die hoffentlich auch noch ganz, ganz viele NachahmerInnen motiviert, sowas zu machen. Und die Zahl, die mich eher beschäftigt, sage ich mal, ist die Relation. Wir als Everwave haben, seitdem wir sammeln und wir haben Everwave 2018 gegründet, das erste Kilogramm Müll haben wir im August 2020 gesammelt. Und seitdem bis jetzt haben wir über 1,6 Millionen Kilogramm Müll gesammelt und über unsere Strukturen prozessiert. Da sind wir stolz drauf und das muss man auch, ich sag jetzt mal, schätzen und den Weg, den wir gegangen sind, auch als Unternehmung, was wir gelernt haben, gerade in so schon herausfordernden Regionen als Erster sowas umzusetzen. Das Aber ist, dass wir weltweit 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produzieren, Neuplastik. Und die Relation dazu, was in den Markt eingetragen wird, dann hast du eine Recyclingquote von global 9-13%. Ungefähr 60% landen auf Landfills und damit möglicherweise auch wieder in Flüssen. Das heißt, die Relation zu dem, was neu produziert wird und was wir als Gesellschaft verbrauchen, ist verschwindend gering. Da könnte man jetzt sagen, ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber wenn ich so anfange, dann darf ich mich nie irgendwo engagieren, sondern ich muss einfach dran glauben, dass wir besser werden, dass wir skalieren auch, also unsere Sammelleistung nimmt Monat für Monat zu, prozentual. Und damit setzen wir natürlich auch Zeichen und hoffen auch Nachahmer zu motivieren, sowas zu machen. Aber die Zahl ist schon krass und erschreckenderweise nimmt die Produktion ja einfach zu. Also wir können die Diskussion um Recycled Material und biobasierte Kunststoffe und so, das ist alles nett, aber da spielt die Musik noch nicht. Das große Investment geht in die Neuproduktion von Plastik. Und wenn alles so weitergeht wie aktuell, auch von der Gesetzgebung, dann wird uns das Thema noch ganz, ganz lange beschäftigen.
Das glaube ich sofort. Ich hatte direkt irgendwie, als du es gerade gesagt hast, dass man sagen könnte, ja, ein Tropfen auf einen heißen Stein, das Zitat von Patagonia-Gründer Yvon Chouinard im Kopf, der gesagt hat, the best cure against depression is action. Also im besten Fall, wenn man ein Problem sieht, angreifen und Teil eines Größeren sein. Und es ist ja
schon auch cool, dass ihr sagt, ja, wir wollen eben nicht die Einzigen sein, die das machen, sondern nein, wir wollen inspirieren und andere Unternehmen dazu bringen, eben das Ganze nochmal zu hinterfragen. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, es gibt dieses Thema mit als Tourist oder wie auch immer, je nachdem, wo man wächst, hat man halt entweder einen direkten Bezug zum Müll oder halt eben nicht so richtig, sondern man packt ihn in die Tonne, der wird abgeholt und aus den Augen, aus dem Sinn. Und ich war ungefähr vor 10 Jahren in Bali und das war, glaube ich, für mich das erste Mal in Südostasien und ich war auch da geschockt, wie das einfach da passiert, aber mich hat das, glaube ich, am Anfang nicht so richtig, was heißt interessiert, aber ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. Man fährt an irgendwelchen verschmutzten Flüssen vorbei und man sieht das so und denkt sich so, ja, okay, das ist ja so, das was soll man machen? Und ich war genauso in der Zeit da, wo es von Trockenzeit in Regenzeit übergeht. Und dann gab es 2-3 Tage heftige Regenfälle und wir hatten einen Tauchtrip gebucht.
Oh Gott.
Wir sollten da ganz romantisch mit Mantarochen tauchen gehen, meine damalige Freundin, jetzige Frau und ich. Und dann sind wir mit diesem Boot rausgefahren und das Boot trieb schon in so einem riesigen Haufen Müll. Und ich dachte schon so, was passiert denn jetzt hier?
Ja.
Oh, und dann sind wir halt da reingeschwommen, reingesprungen, mit den Mantarochen auch getaucht, mehr oder weniger. Man sieht die schon, aber vor allen Dingen, wenn man hochkommt, hat man dann eine Dose Cola auf dem Kopf und das war jetzt auch irgendwie nicht so eine richtig coole Situation. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, Bonnie, das geht nicht, das geht überhaupt nicht. Und da ist man selber natürlich dann auch einfach, ich sag mal, Teil des Problems. Da muss man ja eigentlich selber bei sich anknüpfen und sagen, ja, es wird super viel neues Plastik verwendet, aber es ist natürlich auch die Nachfrage da und es wird gekauft und es wird eben konsumiert. Und ich habe mich gefragt, hat dein eigenes Verhalten sich seitdem drastisch verändert? Ist es so, dass du sagst, ich versuche, so gut es geht, einfach Plastik zu vermeiden? Oder ist es schon fast so, dass man sagt, ja, es wird einem auch manchmal vielleicht nicht so ganz leicht gemacht mit dem Vermeiden von Plastik?
Nee, was ich an mir selbst beobachte, ist, seitdem ich mich für das Projekt engagiere, Forever Wave engagiere, dass ich Müll nicht mehr ignorieren kann. Also das, was du gerade beschrieben hast mit dieser Wahrnehmung, die hat sich extrem verändert. Wenn ich an der Autobahnausfahrt in Deutschland stehe und du siehst nach der Raststation 2 Kilometer überall McDonald's oder Burger King oder was auch immer Verpackung, die Leute schmeißen es einfach aus dem Fenster. Das macht mich wahnsinnig. Jeder Kippenstummel an der Isar oder Kronkorken an der Isar, das fällt mir ganz, ganz schwer, das zu ignorieren. Ich sag mal so, man verliert ein bisschen den Glauben an die Menschen. Mit welchem Grund mache ich das Fenster auf beim Autofahren und schmeiße eine Tüte Müll aus dem Fenster? Das geht bei mir, also das ging damals schon, vor dem Projekt konnte ich das nicht nachvollziehen und jetzt macht es mich wirklich sauer.
Ja, kenne ich.
Und ist einfach verrückt, wie wir, aber das geht, ich meine, das gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen, wie wir mit dem, was wir haben, umgehen und so als selbstverständlich wahrnehmen, finde ich immer wieder erschreckend. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt, den du gerade beschrieben hast, mit dem Tauchen und dem Tourismus am Ende. Und das Koppeln an die Frage, die du gestellt hast, mit der Akzeptanz. Es gibt ganz, ganz viele Regionen, in denen wir arbeiten, Kambodscha zum Beispiel, die haben ein sehr hohes Tourismusaufkommen und die sind abhängig wirtschaftlich davon. Und wenn ein Mensch in Kambodscha war und sagt, schönes Land, nette Leute, aber dreckig. Und das steht bei Google 100-mal, extrem vermüllt. Dann werden Leute sich gegen eine Reise nach Kambodscha entscheiden. Und die lokalen Behörden und das Tourismusministerium, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, wissen das und sind deswegen auch so gewillt, Projekte wie uns die Tür zu öffnen, und das zu unterstützen, weil sie eine ganz klare wirtschaftliche Komponente darin sehen. Und das ist in Bali ja nicht anders. Also wie viele Leute ich in meinem Umfeld kenne, die gesagt haben, Regenschauer, Mittelohrentzündung, 3 Tage Magen-Darm und überall Müll. Einfach, weil da geht es ja nicht nur um Müll, es geht ja auch um Sanitär, es geht um ganz, ganz viele Arten von Verschmutzung. Und die Leute überlegen sich mehrmals, ob sie dann nochmal nach Bali reisen. Und das wird auch so bleiben.
Ja, und ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, du bist auch Papa, richtig? Mhm. Ja, ich bin auch vor 2,5 Jahren Papa geworden zum ersten Mal. Und ich finde, man macht sich eh unterschiedliche Gedanken dann und malt sich unterschiedliche Pfade aus, wie das so in den nächsten 10, 15, 20, 30 Jahren aussehen kann. Und bei all diesen ganzen Themen, die weltweit auf unterschiedlichsten Ebenen passieren, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, so wie wir halt jetzt leben, ein gutes Vorbild zu sein. Und ich stecke dann schon immer große Hoffnung in die nächste Generation. Und gibt es was, was du sagen kannst, wo du sagst, ey, wenn ich euch einen Rat geben könnte, egal ob jetzt Umweltschützende, ich sag mal jetzt als Hobby oder beruflich und oder sogar Unternehmen, die vielleicht zuhören, was könnte man tun? Was kann man tun? Was kann man bewirken?
Also Unternehmen, die jetzt zuhören, können sich gern bei mir melden und mit uns zusammenarbeiten und gemeinsam Projekte umsetzen. Das Konzept, das wir anbieten, nennt sich Plastic Credit. Das heißt, ein Unternehmen gibt uns 1 Euro und wir sammeln und prozessieren weltweit 1 Kilo Müll. Und der Hintergrund ist der, dass wir natürlich auch sehen, dass es ganz, ganz viele Unternehmen gibt, die einen Müllfußabdruck haben, genau wie bei CO2, über das Produkt, über die Logistik, in der Produktion, über die Mitarbeitenden, Events, also überall fällt Müll an. Es gibt kein müllfreies Unternehmen. Und denen wollen wir eben die Möglichkeit geben, über uns Verantwortung zu übernehmen. Und wenn du jetzt auf das Individuum ansprichst, ich will jetzt auch nicht so ratschlaggebend klingen. Ich würde sagen, das, was ich eingangs schon gesagt habe, es liegt schon an einem selber, wofür man seine Zeit, also man muss sich kennen und man muss sich damit beschäftigen und reflektieren. Und dann liegt es an einem selber, und das hat, finde ich, Luisa Neubauer auch ganz toll gesagt, wofür man seine Zeit aufbringt. Ich besitze jetzt in Singapur im Hotel, ich arbeite ausreichend Stunden die Woche. So, das kann ich entweder für Firma XY machen, wo ich dann abends nach Hause gehe und mich über einen großen Paycheck freue. Oder ich bin hier und erzähle Leuten über 1,6 Millionen Kilo gesammelten Müll. Und meine Entscheidung war sehr bewusst in die Richtung. Ich gebe unglaublich viel Energie, oder wir als Organisation geben unglaublich viel Energie. Alle Mitarbeitenden geben alles für diese Unternehmung. Dann wollen wir auch, dass ein wirklich cooles, sichtbares Resultat bei rumkommt. Und ich finde, die Wahl hat zumindest in Mitteleuropa haben ganz, ganz viele Menschen, weil es gibt ja auch, muss man auch sagen, immer mehr Optionen, in nachhaltigeren Unternehmen zu arbeiten, sich in Vereinen zu engagieren, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Der Zugang ist ja jetzt gerade in Deutschland auch gegeben für die allermeisten Menschen. Und sich dann auszuruhen und zu sagen, das ist irgendwie unbequem oder da muss ich viel Zeit und Energie investieren, ja, dann habe ich halt eine Wahl getroffen. Und ich würde immer keinen Ratschlag, sondern einfach eigene Erfahrungen reflektieren, Entscheidungen treffen und dann Engagement und Fleiß. Und dann wird schon was Gutes draus werden. Und wenn nicht, hat man es versucht und was gelernt. So, weiter geht's. Hauptsache gesund, sage ich
das
immer.
Das klingt doch. Auf jeden Fall, aber ich glaube, das, was du eben so gesagt hast, die Wahrnehmung, dass du jetzt den Müll gar nicht mehr nicht sehen kannst, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so der erste Schritt, und ich hoffe so ein bisschen, dass die Zuhörenden da draußen vielleicht jetzt auch anders über den entweder eigens produzierten Müll nachdenken oder dann eben doch im Vorbeifahren das nächste Mal denkt, hier ist doch ganz schön viel, und dass das dann irgendwie wieder was auslöst. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich dir gerne 3 schnelle Fragen zum Ende stellen.
Okay.
Erstens, zum Thema größte Lektion. Wenn du die wichtigste Lektion, die du durch die Arbeit mit der Natur und dem Kampf gegen die Verschmutzung gelernt hast, in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde sie lauten?
Klopf so oft es geht an die Tür, irgendwann geht sie auf.
Okay, 2. Frage. Nachhaltiger Alltag. Wenn du den Menschen da draußen einen Tipp für einen nachhaltigeren Alltag geben könntest, welcher wäre das?
Treffe bewusst Entscheidungen. Wir haben ganz viel Macht als KonsumentInnen, und wenn ich mich mit den Produkten auseinandersetze, dann gibt es möglicherweise bald einen Markt mit Alternativen, und den sollten wir dann auch pushen.
Absolut. Und zum Schluss, persönliches Highlight. Was war der erfüllendste Moment in deiner bisherigen Arbeit mit Everwave?
Der einprägsamste und erfüllende Moment war auf jeden Fall an einem Stausee in Bosnien. War unfassbar. Kilometerweise Müll, überall Plastikflaschen, Tüten, Styropor. Es hat gestunken, es hat total krass geknackt, wie Packeis am Ende. Und erstmal diesen Eindruck zu verarbeiten und zu sagen, wie kann das sein? Und dann den Prozess hin zu, unser Boot kommt da an, es wird aufgeräumt und 6 Wochen später ein Vorher-Nachher-Bild geschickt zu bekommen mit blauem Wasser, keinem Müll darin. Da kriege ich jetzt auch Gänsehaut. Das macht mich total stolz, weil ich eben auch weiß, wie viel das Team dafür gibt, solche Momente zu kreieren und wie viel harte Arbeit dahinter steckt. Das ist der Antrieb, darum geht's. Sichtbar Wirkung erzielen und Verbesserung.
Perfekt, absolut gelungenes Ende, würde ich sagen. Vielen Dank, Clemens, dass du heute bei uns warst und deine ganzen Insights mit uns geteilt hast.
Danke dir, Max. Danke für die Einladung. Freue mich sehr.
Das war unsere Folge mit Clemens von Everwave. Unglaublich, was aus einem Interview und einem Gespräch bei einer Spezialis entstehen kann. Es zeigt wieder einmal, wie viel eine einzelne Person bewegen und andere inspirieren kann, wenn sie leidenschaftlich eine Mission verfolgt. Everwave lehrt uns, dass es entscheidend ist, Müll an der Quelle zu stoppen, in verschmutzten Flüssen, aber auch durch das, was wir selbst konsumieren. Unternehmen wie Everwave machen einen echten Unterschied und verdienen unsere Unterstützung. Genauso wichtig ist es, unser eigenes Verhalten und Konsumverhalten zu hinterfragen, um gemeinsam Teil der Lösung zu sein, die unsere Welt so dringend braucht. Hat euch die Folge gefallen und ihr denkt genauso? Dann teilt sie gern mit euren Freundinnen und Freunden. So helfen wir, wichtige Botschaften weiter zu verbreiten. Bis dahin, I see you soon. Auf einem Screening der International Ocean Film Tour oder vielleicht direkt im Meer. Ciao.